Okay, läuft. Und ich nehme dann Klatsche. Achso, genau. Ups, ein Regenschirm.
Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Ein Podcast, bei dem wir im Reden laufen und laufend reden. Und heute haben wir ein kleines Jubiläum. Und da bin ich gespannt, was Mitch vorbereitet hat, nämlich wir haben heute die 50. Folge, 50 eigentlich Folgen hinter uns. Ich bin überrascht,
dass es so viel ist,
dass wir da so kontinuierlich und die ganze Zeit, alle zwei Wochen, seit fast zwei Jahren dran gearbeitet haben.
Ja, ich habe mir auch ganz viel Gedanken gemacht. Ich habe in ChatGPT, kleine Referenz auf die letzte Folge, da kommt ChatGPT in der Themenfindung vor, für die, die es noch nicht gehört haben. Wir sind auch in der Verlängerung von der letzten Folge. Wir laufen jetzt an der Panke entlang. Wir sind gerade bei der Panke Gallery. Im Wedding ist es, glaube ich, und laufen jetzt einfach die Panke lang. Mal gucken, wo wir hinkommen und vor allen Dingen, wie wir wieder zurückkommen. 50. Episode. Also was ich mir überlegt habe, ist ehrlich gesagt nicht viel, sondern ich möchte einfach sozusagen ein bisschen zwei Episoden in einer machen. Und zwar werde ich am Anfang noch ein bisschen auf die Folge 48 referieren, die noch ein bisschen feiern, damit wir da noch so, möchte noch einen Haken dahinter machen, habe ich vergessen, irgendwie in dieser sehr getriebenen Folge über The Expanse zu Ende erzählt, wo ich die letzten drei Bücher nochmal so runtergerattert habe. Wir hatten ein bisschen Zeitdruck. Das war gut, dadurch wurden wir auch fertig, aber andererseits habe ich eine Sache vergessen, die möchte ich nochmal machen.
Okay.
Und danach geht es dann weiter mit der letzten oder wahrscheinlich letzten Folge in der Dan Simmons Miniserie mit dem Buch Carrion Comfort von 1989, was im Deutschen, glaube ich, die Kraft des Bösen heißt. Das ist die eigentliche Folge, aber weil wir zum 50. einfach so viel aus dem Füllhorn schütten, fange ich einfach nochmal kurz an mit The Expanse.
Ja, weil auch eine der Folgen ist, die sich echt gut downloaden lassen. Ne? Du suchst nur irgendwie nach deinen Keywords.
und dann ich kann es ja hier nochmal verlinken. Da geht es nämlich darum, in der letzten Folge, ohne jetzt tief einzusteigen, dann müsste man jetzt einfach, wir machen Chapter nach vorne skippen, wen es nicht interessiert oder wenn ich die Vorgeschichte weiß, weil ich werde es nicht mehr erklären, aber auf jeden Fall gibt es ja die Ringbuilder vernichtet haben und die jetzt auch im letzten Buch ganz massiv versuchen, die Menschheit komplett aus der Galaxie zu entfernen. Und eine Sache, die die tun können, und das lässt sich natürlich wissenschaftlich nicht erklären, aber diesem kleinen The Expanse-Universum ist ein spannender Twist, die können eine Gleichzeitigkeit herstellen, die es halt so einfach in unserem Universum nicht gibt, wo die Lichtgeschwindigkeit in unserem Verständnis einfach immer noch eine Grenze ist, auch für die Informationen. Das sind Informationen von A nach B zu bringen, muss eben auf so einem Partikelwellendenken passieren. Aber das haben die nicht mehr. Die können gleichzeitig, wo man dann erst später merkt, dass es eben gleichzeitig war, in unterschiedlichsten Enden des Universums etwas bewirken.
Darf ich da ganz kurz einflechten, ja, weil ich jetzt auch öfters zitiert, dieses Buch The Three Body Problem.
Ja.
Also drei Sonnen auf Deutsch. Ne?
Ja.
Das wurde ja jetzt verfilmt von Netflix. Ich habe die Serie jetzt durchgeguckt. Bin so mäßig, aber die ersten Folgen sind toll. Und da ist mir das nochmal so auch wieder in Sinn gekommen, wie dann halt die Aliens mit der Erde kommunizieren. Die sind ja 400 Jahre weg. Ne? Und macht sich ja die Raumschiffflotte macht sich ja auf den Weg. Mhm. Und was die gemacht haben, ist halt so ein Photon dann so aufzurüsten. Das wird ganz gut dargestellt in der Serie. Nämlich das wird dann halt so, wird aber auch ganz gut beschrieben in dem Buch, wie jetzt dann halt das Photon dann quasi so maximiert wird, ja, mit Technologien, die man, also es geht halt, und dann wird halt alles Mögliche an super Technologie in dieses Photon eingebaut und dann wird es wieder zu einem Photon minimiert, ja. Und dann
zusammengefallen. Das ist ja auch, genau, im Hörspiel. Im Buch habe ich nicht gelesen,
genau.
Im Hörspiel kommt
ja,
es ja auch vor.
Auch, das Hörspiel habe ich
mehrere
auch
Dimensionen.
Genau, dieses mehrdimensionale, dieser Hack. Ja, und dann werden halt zwei von diesen Dingern werden halt losgeschickt. Die haben immer einen speziellen Namen, den ich jetzt nicht mehr erinnere. Und da, wie die halt kommunizieren, ist über die spukhafte Fernwirkung, nämlich die Quantenverschränkung von Photonen. Und das finde ich halt schon ganz gut. Darüber können die halt kommunizieren, weil die zwei da behalten haben und zwei losgeschickt haben. Und darüber können die halt so schnell als Lichtgeschwindigkeit kommunizieren. Also sofort, instantan. Ja.
Also quasi dieses Entangled Particle?
Genau. Genau. Okay. Das fand ich irgendwie einen ganz guten Hack, um das nochmal so zu plausibilisieren. Ne?
Ja, und wie eben diese Information zwischen Entangled Particles kommuniziert, das weiß man ja auch nicht. Das vermutet man, spekuliert man, untersucht man, aber zumindest, keine Ahnung, wahrscheinlich weiß man es inzwischen. Ich weiß nicht, dass man es weiß.
Nee, das weiß
man. Dann weiß man es auch nicht. Wenn ich die Augen zumache, sieht mich keiner.
Genau, wenn du das nicht weißt, wer soll es sonst wissen?
Aber diese zerstörende Kraft, diese intelligente, ja, wir wissen ja nicht, was es ist, die Ringbuilder getötet haben, die können es halt eben tun. So. Sie können also Dinge in unserer Welt bewirken, die wir für unmöglich halten. Und was ich vergessen habe, da zu sagen, das fand ich nämlich wirklich eigentlich eine sehr schöne, weil ich habe das so ein bisschen fertig gemacht, das dritte Buch, im Vergleich zu den vorletzten beiden, wo du es dann noch gerettet hast. Du meintest, aber ist das nicht immer so, dass wenn man alles lösen muss, dass es schwierig ist? Es gab aber natürlich auch ganz viel Schönes drin und eins war halt so dieses Bild, in The Expanse kann man ja durch diese Gates dann von A nach B kommen, ohne dass man überhaupt genau weiß, wie A und B räumlich miteinander verbunden sind. Das heißt, das kann ganz irgendwo anders im Universum sein. Und diese Entitäten, die Ringbuilder umgebracht haben, die haben dann eben auch da versucht, experimentell versucht, wie können wir die Menschheit umbringen. Und die haben es dann geschafft, dass sie in einem dieser Sonnensysteme oder Systeme, wir müssen ja alle irgendwie die Sonne haben, haben die dann alle Lebewesen umgebracht. Aber das heißt, sie haben jetzt quasi den Schlüssel gefunden, die Menschheit umzubringen, aber haben irgendwie nicht kapiert, dass sie es geschafft haben. Das heißt, die Zeit tickt, deshalb muss dann auch alles irgendwie mit Gas irgendwie, also dann mit Gas geben, muss alles gelöst werden. Weil eigentlich haben die schon gefunden, wie es ist. Und dann wird halt beschrieben, so ganz kurz und eben so laienhaft natürlich, damit jemand wirklich das auch versteht, was die gemacht haben. Und die haben einfach die Physik verändert. Die haben damit experimentiert, die Physik leicht zu verändern, die Lichtgeschwindigkeit leicht zu verändern in einem bestimmten Teil unseres Universums.
Okay.
Und das finde ich so eine ganz, ganz tolle Idee, dass die halt die Möglichkeit haben, die physikalischen Gesetze leicht zu verändern, zu gucken, welche Auswirkungen das hat.
Ach,
und okay, was es dann halt in diesem Fall war, dass durch diese leichte Veränderung von bestimmten physikalischen Parametern war es so, dass die an den Nervenzellen der Menschen die Weiterleitung, das sind Kanäle, ich habe jetzt vergessen, wie die heißen, aber die am außen an den Nerven langlaufen, wo dann so ein Ionenaustausch stattfindet, ja, der das dann halt zulässt, dass halt diese Signale sprunghaft weitergeleitet werden von Kanal zu Kanal zu Kanal. Die unterschiedliche Geschwindigkeit der Leitfähigkeit auch mit dem Abstand dieser Punkte, von wo das lang springt, zusammenhängt. So haben wir ja zum Beispiel, wird Schmerz und Hitze werden unterschiedlich schnell transportiert.
Ja.
Und die haben durch eine minimale Veränderung diese Ionenkanäle einfach quasi verstopft. Ja. Diese Idee von dem Ionenaustausch, diese Balance, die da hergestellt ist in dieser Jahrmillionen von Evolutionen, die haben die durch diesen einfachen Kniff verändert. Und dadurch war die Nervenleitfähigkeit nicht mehr gegeben und dadurch sind dann einfach die Lebewesen, die Nerven benutzen, alle gestorben. Und halt eben andere auch, die diese Ionenkanäle brauchen.
Aber das, die Pflanzen nicht?
Ja, das weiß ich nicht. Das muss ich mich jetzt irgendwie ganz das klein halten.
Das ist halt in der einen Folge, ne? Dass die Pflanzen dann halt.
Ja, aber vielleicht haben die Pflanzen benutzen auch Ionen für irgendwelche Signale. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber
zumindest keine Nervenzellen.
Die haben keine Nervenzellen in dem Sinn, aber wer weiß, ob die nicht auch das System der...
Das müsstest du nochmal nachrecherchieren.
Genau, dann machst du diesmal meine...
Du gibst mir immer Aufgaben für die Shownotes. Ja, das lesen wir dann.
Ja. Ja, das ist die Folge 48. Damit schließe ich dann jetzt diese Folge ganz ab und komme in die Folge 50, unsere Jubiläumsfolge. Und mit der werde ich sicherlich jetzt kein Preis mitgewinnen, der dem Jubiläumsdatum irgendwie würdig wäre. Mhm. Wir haben ja Dan Simmons uns unterschiedliche Sachen schon angeschaut. Und gerade in den...
darf ich sagen, dass ich jetzt das Buch zu Ende gelesen habe.
Auf jeden Fall.
Ja,
und das musst du sagen. Ich finde es ganz wichtig. Ich weiß es ja schon. Ich habe ein Foto bekommen von dir von der letzten Seite auf deinem E-Reader. Ja,
du hast mich mehrere Jahre bekniet, ja, bestochen, dieses Buch zu Ende zu lesen. Und es war tatsächlich die Anschaffung des E-Readers, der mich dann wieder so zum Lesen gebracht hat. Und ich habe Ilium zu Ende gelesen. Tolles Buch.
Ja.
Leseempfehlung. Obwohl, ja, ich meine, irgendwann am Anfang, du wirst halt irgendwie dieses Worldbuilding, ne? Du wirst halt, Worldbuilding ist eh so ein neues Wort, was man immer wieder jetzt verwenden kann. Ne? Du wirst da so reingeworfen und die ersten 200 Seiten so eine Orientierung. Und dann so langsam hast du ein Puzzlestück nach dem anderen und du kriegst, und das finde ich halt, das finde ich schon echt toll von ihm, wie er das macht. Ne? Also der gibt halt diese völlig banalen Situationen, die aber dann wie so ein Eisberg, ja, dann irgendwie banale Situation und unten runter liegt aber irgendwie 8/9 der Welt schon fertig, die erstmal so da ist, ja, damit irgendwie oben was Banales erzählt werden kann. Und es wird einfach so suggestiv dann so ausgebreitet und du kriegst aber, musst erstmal gucken, wie kriegt die anderen das andere so erstmal hin in meinen Kopf. Und dann irgendwann kriegst du die Spur und dann ist es, wie du so gesagt hast, dann geht man da so durch und will nur noch das Ende, dann kommen die ganzen Stränge irgendwie zusammen.
Alles zusammen, ja. Ja, ich finde es auch irre, weil wir hatten bei The Expanse diesen Begriff, den die mal benutzt haben, die Autoren, für Wikipedia Plausibility. Ne? Also die Wissenschaft ist halt irgendwie gut genug, dass man das plausibel gestalten kann. Und ich finde, dass das bei Dan Simmons eben auch so ist. Durch dieses Worldbuilding entsteht was, wie du schon sagst, da kann man von der Spitze was erzählen, aber die funktioniert nur, die Erzählung, weil der Rest irgendwie mit hineinwirkt.
Ja.
Und vielleicht in der Wortwahl, vielleicht im Akzent oder so. Und dann kann man dem auch nicht verzeihen, nur, aber man kann halt irgendwie, dass er Caliban da als Monster einführt aus dem Shakespeare-Universum, wo es dann irgendwie auch mit dem Moravex um Shakespeare geht. Das ist schon irgendwie völlig okay. Man will dieses Monster auch, das ist ja auch gut beschrieben. Man verbindet sich auch mit dem, der tut einem auch so ein bisschen leid ab und zu. Ne? Das ist echt, finde ich, schon irre. Und das ist so ein bisschen dann, um noch so zwei andere Sachen reinzugeben. Kurt Vonnegut hat mal gesagt, beginne deine Geschichte so weit am Ende wie möglich, also so spät wie möglich. Ne? Also soll die Geschichte beginnen, was natürlich auch interessante Frage ist natürlich. Deshalb hat er ja auch immer tolle Witze gemacht. Ne? Was ist dann, was heißt, was ist das Ende überhaupt? Und dann hatten wir ja auch hier Jeff Noon schon öfter zitiert und der hat auch ein Buch geschrieben, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber es kam jetzt, als du das gesagt hast, nochmal hoch, wo er so ein bisschen über das Schreiben selbst geschrieben hat. Und der hat den Begriff des Ghost-Text in diesem Schreiben als Hilfestellung gegeben. Und Ghost-Text ist Text, den du später löscht. Vielleicht weißt du es sogar schon vorher, dass du später löscht. Du schreibst einfach Sachen von der Seele, die vielleicht dann später alle löscht, aber es muss einmal im Text drin gewesen sein, so als ob es dann auf alles so reinfärbt. Und das meine ich halt über Dan Simmons, das Worldbuilding, färbt da irgendwie rein. Kurt Vonnegut sagt, so spät wie möglich beginnen. Das heißt, vorne, das wirkt auch hinein. Das ist ja auch so diese Welt, auf der die Geschichte dann sich ausrollt. Und bei Jeff Noon, der schneidet dann halt mittendrin so Sachen raus. Aber das finde ich halt einfach ein ganz tolles Bild, ne? Mhm. Wo auch Dinge beschleunigt werden, weil man nicht alles erklärt. Und die Leute aber auch nicht für blöd verkauft und erklärt, keine Ahnung, wie die Evox sich fortpflanzen und wie die Feuer machen. Das muss man irgendwie alles wissen, damit man das Star Wars-Universum vielleicht erzählen kann.
Aber man muss es nicht. Nee, genau. Wenn es dann zeigen würde, dann wäre es zu banal. Ja. Aber du brauchst es halt, um irgendwie so eine Szene drauf aufsetzen zu können, weil der dann halt irgendwie eine bestimmte Sache macht, von der man nicht weiß, aber das, weiß ich, damit gewinnen die dann halt Wasser, die Evox. Ich weiß nicht.
Genau. Ne? Und das finde ich halt bei dem Ilium auch so ganz toll. Ne? Da wird schon einiges so erklärt, aber
ich wollte nochmal ganz kurz zur Ergänzung, weil das dieses Ghost Text, dieses so am Ende, so nah am Ende wie möglich, was da noch dazu passt, das war halt auch irgendwie so eine der, der Grundregeln zum Drehbuchschreiben, die ich damals eingeimpft bekommen habe, nämlich, wenn du eine Szene schreibst, dann geh so spät wie möglich in die Szene rein und so früh wie möglich raus. Hm. Das war immer genau dieses Ding. Ne? Also das heißt, die Szene muss einfach so verdichten. Hm. Ja, und deswegen so spät wie rein. Und daran erkennst du auch, je nachdem, wie der, ne, wenn wir jetzt so Slow Cinema haben, geht es nicht darum. Aber wenn du jetzt so diesen typischen, Marathon Man oder sowas, ne, dann siehst du halt, dass die wirklich so diese 70er Jahre Thriller.
Total absurd. Ich habe genau an Marathon Man gedacht, habe gedacht, aber Marathon Man, diese Bad, ist wirklich, also ja, gesagt, ja. Das habe ich dann gedacht, diese Szene im Badezimmer, wo er im Bad liegt und dann geht irgendwann das Licht aus und dann hört er Geräusche und dann kriegt er Schiss und dann wird er ja auch irgendwie entführt. Dass diese Szene ja suspensemäßig auch deshalb so gut funktioniert, weil man so lange ihm zugucken darf, bis man beginnt zu verstehen, dass man zu lange geguckt hat. Ja. Also das ist so, oder Bill's and Ted's Adventures, ne, wo die durch dieses Loch fallen und dann fallen die im Dunkeln.
Ja.
Und die schreien, weil sie halt fallen und nicht wissen, wo der Boden ist. Es ist dunkel, man sieht nicht. Und dann schreien die und die schreien und schreien und schreien. Dann hören sie auf zu schreien, weil es irgendwie einfach vorbei ist mit Schreien. Und dann fangen sie wieder an zu schreien, weil sie dann merken, oh Gott, es wird ja alles immer schlimmer. Es hört nicht auf. Also wo ist da der richtige Moment, wo man einsteigt? Aber okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber gerade genau. Lustig, dass du Marathon Man gesagt hast, wo ich dachte, hä, hast du meine Gedanken gelesen? Ja. Meine Shownotes gelesen.
In der Zukunft vorher schon die Shownotes.
Ja, jetzt haben wir ganz viel drum rumgerührt. Also die Begeisterung für die Literatur ist entfacht wieder. Und Dan Simmons, was ich mir heute anschauen möchte oder erklären möchte kurz, ist Carrion Comfort. Und das ist wirklich schon irre, weil das ist auch 1989 erschienen. Und das ist ein unglaublich fettes Buch. Wir haben über Hyperion gesprochen, das ist auch 1989 erschienen. Ja. Der zweite Teil von Hyperion, der auch fett ist, ist ein Jahr später erschienen. 1985 ist dieses erste Buch veröffentlicht worden, Song of Kali, was wir kurz angesprochen haben. Also Mitte bis Ende 80er Jahre muss Dan Simmons unglaublich viel geschrieben haben.
Und aber wiederholt er sich dann auch irgendwann? Oder?
Ja, also es überschneiden sich manche Sachen, wie diese Fax Notes zum Beispiel, ne? Also wo die in der Science-Fiction-Welt von Ilium kommt das vor und auch in Hyperion kommt das vor. Aber Carrion Comfort ist ein ganz anderes Metier. Das ist wirklich, ich denke mal, Horror. Musst du mir dann später sagen, ob es Horror ist oder nicht? Ich kenne mich mit diesen Genres nicht so aus.
Ja, du hast ja selber schon gesagt, dass Dan Simmons so ein bisschen halt auch gebasht wird, weil er nicht so richtig im Science-Fiction-Bereich sich ansiedeln lässt und nicht so richtig im Mystery-Bereich. Also er ist ja schon so ein Genre-Hopper.
Auf jeden Fall. Und das ist dann auch, was wir in dem Hyperion, in der Folge, was ich da versucht habe, so ein bisschen zu zeigen, ist halt diese Kurzgeschichten, in der er alles verwoben hat, wo eine eben auch deutlich vorher schon geschrieben wurde, die letzte Erzählung ist in Hyperion, dass er da immer unterschiedliche Genres genommen hat, so dann Military Science Fiction und dann teilweise Fantasy-Elemente, dann so ein bisschen Noir-Detective-Story mit eingebaut hat. Also das macht er sehr, sehr gut und auch in dem Carrion Comfort möchte ich es nochmal betonen, wie unglaublich toll der schreiben kann, wenn man das liest und ja, und das hält dann auch, ne? Drood war, glaube ich, 2007, als es erschien und auch da ist die Sprache einfach so großartig Dickensian. So wie man sich das zumindest vorstellt als Leser. Das ist jetzt keine Literaturwissenschaftsanalyse, aber einfach das Gefühl der Art der Sprache, über was wie gesprochen wird und was gesagt wird, was nur gedacht wird und dem Leser mitgeteilt wird, fand ich da ganz toll. Also der kann einfach richtig gut schreiben. Und bei Carrion Comfort ist es so, dass ich mir überlegt habe, ich möchte da nicht Plot spoilern und deshalb habe ich gedacht, gucke ich mir einfach nur so einen kleinen Teil an, weil es gibt auch da wieder die Situation, dass er das erste und das dritte Kapitel des Buches sind zwei Teile einer Novelette, also eine kleine kurze Novelle, die in zwei Teilen auch in einem Magazin schon 1983 publiziert wurden.
Okay, Novelette. Also genau, der hat auch andere schon mal so publiziert, ne? War das nicht bei...
Ja, Remembering Siri war halt die letzte Geschichte aus Hyperion, die der Konsul erzählt hat, die hatte er auch schon vorher geschrieben. Okay, ja. Die war vorher schon veröffentlicht worden. Und da ist es so bei, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber 1983 wurde das veröffentlicht und das kann ich auch verlinken. Wer möchte, kann nämlich einfach, bevor man sich Carrying Comfort widmet, online diese komplette Novelette, die auch Carrying Comfort heißt, lesen. Die ist nämlich in einem Magazin erschienen, das hieß Omni. Ich weiß nicht, hast du da mal von mal gehört? Omni Magazine?
Nee. Darf ich nochmal unterbrechen hier? Guck mal, auf der einen Seite dieses herrschaftliche Gebäude, was wahrscheinlich eine Schule ist, ne? Großartig.
Ja, sieht aus wie Hogwarts.
Ja, und auf der anderen Seite hier, weißt du was, das ist ein Fabrikgebäude, was aber auch irgendwie so ein Kunstraum sein könnte. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Gebäude da, wo, was wir an Leibniz See hatten, ne? Wo du deine erste Szenenfolge gemacht hast.
Ja, das stimmt. Passt auch wieder gut dazu.
Aber was ist das denn hier für ein Gebäude? Mitch?
Ich weiß es nicht, aber es ist flach und lang. Sieht von der Architektur aus wie aus den 1920er oder 30er Jahren.
Guck mal.
Es hat einen Schornstein. Keine Ahnung.
Hier ist irgendwie die BVG Hauptwerkstätten, aber es gibt auch ein Café Pförtner. Ich habe die Frage, ob das jetzt der Café Pförtner von der BVG Hauptwerkstatt ist. Wenn sich die Pförtner da treffen, was ich denen gönne, ein eigenes Café zu haben.
Ja, vielleicht sind wir auf, dann können wir da auch noch einen Kaffee trinken gehen und ein Foto machen.
Ja.
Was dann unten an unserem Blogpost dranhängt. Ich gehe jetzt zurück ins Thema, ist okay?
Gut.
Ausnahmsweise.
Naja, wir reden ja auch beim Laufen. Man muss ja auch ein bisschen die Strecke holen.
Laufend reden. Omni Magazine ist, also es gibt seit, ich glaube, 83 bis 96 oder 97, weiß nicht genau, auf jeden Fall ist dann die Verlegerin auch gestorben. Die Verlegerin war die Frau von dem Verleger auch von Penthouse Magazine.
Ach.
Die hat auch vorher schon als Verlegerin für Viva in 70er Jahren gearbeitet. Das war eben auch so ein Women's Magazine, auch mit erotischen Geschichten, erotischen Bildern aus den 70er Jahren eben, was nach Penthouse gegründet wurde. Das hat sie da mitgemacht. Und dieses Omni Magazine war so ein bisschen Science. Da wurden eben aber auch Essays veröffentlicht, auch Wissenschaftsartikel. Es wurden aber auch Science-Fiction-Geschichten. Es war wohl so eine riesen Erfolgsgeschichte aus 80er Jahre Publishing.
Das ist wie Peter Mosleiter.
Nee, es ist großartig. Also auch die Kunst darin ist großartig. Die Illustrationen sind großartig. Und das weiß ich deshalb, weil ich mich da, das war so ein Rabbit Hole, ne, in der Recherche. Es gibt eine Seite, wo unglaublich viel eingescannt ist am Material. Und da sind eben auch die beiden Teile, diese Novelette, Carrying Comfort, komplett lesbar da drin. Und die Illustration dazu. Und es gibt noch eine andere Geschichte von Dan Simmons, die da auch lesbar komplett eingescannt ist. Auch eine Kurzgeschichte. Aber auf jeden Fall Carrying Comfort, die Novelette, die bildet das erste und dritte Kapitel von Carrying Comfort, dem Buch.
Ja.
Und das Buch hat aber noch eine ganz andere Geschichte drumherum gewoben, die da nur so ein bisschen aufleuchtet. Nämlich Nazi Germany und Holocaust. Das hat eine größere Rolle in Carrying Comfort, dem Buch. Und es wird nur kurz bei einem Charakter in dieser Novelette angestoßen.
Okay.
Worum geht es? In dieser Carrying Comfort Ausgabe, die zum 20. Jubiläums erschienen, hat Dan Simmons ein Vorwort geschrieben über die Entstehung des Buches und so weiter. Und das geht halt damit los, dass er halt auch in seiner sehr schönen Sprache im Englischen, ich kann das jetzt nur paraphrasieren und im Deutschen irgendwie, damit beginnt, sagt, ich muss euch enttäuschen, liebe Leser und Leserinnen, es gibt keine Vampire. Ich habe überall geschaut. Ich war in den Karpaten, in dem Schloss XY und nicht in dem Schloss YZ, wo alle immer die Leute hinschicken für die Touris. Ich habe überall diesen, also hat alles irgendwie abgegrast. Das Einzige, was es aber wirklich gibt und davon handelt Carrying Comfort, ist Mind Vampires.
Mind Vampires?
Also Mind Vampires, die quasi an unseren Gedanken saugen.
Ah ja. Hast du das nicht schon mal erzählt?
Kann sein, dass ich das mal erwähnt habe, weil ich dir ja schon mal gesagt habe, dass ich das vielleicht auch noch machen wollte als viertes Buch.
Ja, das kommt mir so bekannt vor, oder? Ja.
Und in dieser Vorgeschichte zur Ausgabe erzählt er auch ein bisschen, wie ihm das zum ersten Mal als Bild in den Kopf kam, worum es da geht. Ja, und das Bild, was er hatte in einem Traum, war, dass er gesehen hat, wie eine alte, noch bewegliche, aber etwas zerbrechliche Dame, die rennt in so einem Dunkel im Wald, rennt die halt irgendwie und scheint zu fliehen. Und dahinter ist ein Hubschrauber und dann der Hubschrauber versucht, mit dem Licht irgendwie den Wald zu beleuchten. Und es kommt dann im Traum, wird ihm auf einmal klar, dass die alte Frau nicht vor irgendwas wegrennt, sondern dass die alte Frau das ist, was der Hubschrauber versucht zu erschießen. Also die ist das Böse, die ist dieses große, Schlimme. Und er konnte sich dieses Bild so, was ist das denn? Also er fand das Bild unglaublich mächtig und hat sich dann einfach diese Mind-Vampire-Geschichte drumherum gebaut. Und in der Tat kommt auch in Carrying Comfort das Bild später vor. Ja, dass sie heißt Melanie, heißt die, kommt auch in der Novelette schon vor. Es gibt drei Charaktere, die da drin sind. Melanie kommt später auch in dem Buch Carrying Comfort, die Situation, dass sie vom Hubschrauber gejagt wird. Die versuchen sie umzubringen, weil sie eben ein Mind-Vampire ist.
Aber es ist halt sehr visuell, ne? Es ist halt so eine, wie du es so erzählt hast, also ich schon meinte, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Es klingt echt so nach so einer, oder man hat das Gefühl, dass man das in irgendeinem Horrorfilm schon mal so gesehen hat.
Ja.
Diese Jagd, wo man erstmal überlegt, so, hä? Wer ist jetzt der Gejagte und warum die?
Ja, das ist im Prinzip die Szene, die du aus They, heißt einfach nur They? Nee, The Thing, ne? The Thing, ja. Wo dieser Wolf auf diese Station zuläuft und die ganze Zeit versuchen, aus dem Hubschrauber den Wolf zu erschießen. Kannst du dich erinnern?
Ja. Das,
ja, da kommt das französisch-kanadische Team, glaube ich, was versucht, den Wolf zu erschießen. Und die Amis, die da sitzen, wissen gar nicht, was die wollen. Und dann stürzt der Hubschrauber irgendwie ab und der Wolf kommt dann eben da rein und keiner weiß genau, warum ist der denn so böse.
Das ja.
Ist einfach nur, der will doch gar nicht so ein liebes Tier. Und das ist im Prinzip genau diese Folge, also dieses Bild, was da wieder drin vorkommt.
Ja. Ich bin irgendwie ziemlich begeistert, dass sie so viele neue Orte entdecken.
Diese Tour ist wirklich genial. Also wir sind wirklich in einer anderen Stadt.
Ja.
In dieser Stadt.
Das ist komisch, weil man kennt halt immer die ganzen Straßen, wo man dann immer kreuzt. Ja. Aber man kennt diesen Weg überhaupt nicht. Ja. Echt toll. Dann können wir nochmal...
Aus diesem Gebäude, aus dieser Kaffeeküche lief gerade vor uns jetzt jemand im Weg. Man hört vielleicht die Fußstapfen im Hintergrund, der genau aussieht wie Dan Simmons auf dem Pressefoto. Spooky! Spooky! Also, Horror. Melanie, Nina und Willy sind die drei Charaktere, die in dieser Novelette vorkommen. Wir wissen natürlich, in der Novelette wissen wir gar nichts von dem Hintergrund, von der Geschichte. Wir wissen nicht, worum es geht. Und es ist total schön geschrieben. Diese Novelette setzt auch was Besonderes in dem Buch, was später entstanden ist. Weil wenn Melanie vorkommt in einem Kapitel, dann spricht sie als Ich-Erzählerin. Und wenn sie, also in anderen, dann ist es immer aus der dritten Person. Ja? Das heißt, aber das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein besonderes Flair, weil du weißt am Anfang nicht wirklich, warum Melanie diese zentrale Rolle spielt. Mir ist es wirklich am Anfang nicht aufgefallen, wenn du zwischen Kapiteln rumspringst, weil du, alle Charaktere werden gut besprochen, aber nur Melanie erzählt das Ich. Und Melanie, musst du dir halt vorstellen, ist halt eine vornehme, reiche, ältere Dame aus Amerika, die halt irgendwie noch so ein bisschen Mayflower-Feeling halt von die aus England übergesetzt sind, hatte so ein bisschen Aristokratie in sich, ohne dass es Aristokratie gibt. Und die ist auch eher so, ist halt eher so ein Oma-Typ. Ja? Und die hat aber dann irgendwie in dieser verpuderten Oma Persona, die sie da ist, hat sie eben auch eine völlige Respektlosigkeit inzwischen gegenüber anderen Menschen und dem Tod anderer Menschen. Also irgendwie gibt es dann eine Szene, die später beschrieben ist, wo sie als Mind Vampire dann einen, das bin ich doch außerhalb der Novelette, aber sie greift quasi mit ihrem mit ihrer Ability, wie sie das nennen, also ihrer Fähigkeit, greift sie in so einen Chauffeur, ich weiß nicht, ob es ein Taxifahrer oder ein Chauffeur ist, greift sie rein und zwingt den, sie nach Atlanta zu fahren, weil sie von da wegfliegen möchte. Und dann später möchte sie halt ihre Spuren beseitigen und flüstert ihm dann noch irgendwie ins Ohr, er solle jetzt bitte auf den Ring Highway fahren und jedes Mal, wenn er Ausfahrt kommt, soll er 10 Meilen per Hour beschleunigen und zum nächsten und so weiter immer 10. Und wenn er das 5-mal gemacht hat, dann soll er die Augen schließen, bis sie ihm sagt, die Augen wieder zu öffnen. Also wie so eine Art Hypnose, aber natürlich halt als Mind Vampire ist sie mit ihm verbunden und zwingt ihn, das zu tun. Also und das ist dann, wie sie das so beschreibt, das ist halt ihre Art, dass sie den los wird, ohne dass er Spuren hinterlässt. Es wird halt einfach nur ein Verkehrsunfall. Und du kriegst halt bei Melanie dann am Anfang auch, wenn du diese Novelette nur liest und gar nichts davor weißt, da kommt halt, Melanie ist da, die hat eine Bedienstete, Nina kommt zu Besuch, auch eine ältere Frau, die sich aber sehr gut gehalten hat und immer so sportlich angezogen ist, die wohl auch eine Kolumne in einem Fashion-Magazin hat und beide warten dann so ein bisschen auf Willy, weil sie spielen halt dieses The Game. Und Nina platzt dann ganz am Anfang, glaube ich, sogar schon im ersten Absatz, aber so raus, dass sie ist verantwortlich für John Lennon, für diesen Beatle. Ja, dieser Beatle, der. Und es geht dann darum, dass die drei älteren Menschen dann ihre Notizen vergleichen, wen sie denn in diesem Jahr, seit sie das letzte Mal gesehen haben, wen sie denn alles mit ihrer Ability umgebracht haben. Und dann geben sich gegenseitig Punkte und dann gibt es halt immer einer, der macht dann am meisten Punkte und die Person hat dann gewonnen, kriegt von anderen, glaube ich, von jedem $1,000. Das ist so ein kleines Spiel, was sie spielen.
Und wird irgendwie erklärt, woher die diese Fähigkeit haben?
Nee, das ist eben diese Vampire-Mythos-Idee. Ne? Das kommt von ganz lang. Es ist dann auch so ein Buch, entfaltet sich das so ein bisschen, dass es auch andere gibt. Aber in dieser Novelette ist es sogar, glaube ich, explizit, dass sie gar nicht wissen, ob es andere gibt. Ja?
Und die Fähigkeit ist einfach, sich dann halt so in so einen Mind zu hacken.
Ja.
Also ein bisschen wie bei Ghost in the Shell, wo man dann also besetzt wird von irgendwann. Und ist dann noch das Bewusstsein da oder ist man dann in so einem Traumzustand?
Manche haben mehr Resistance, also sie pushen zurück und da muss man dann richtig hart zugreifen, aber andere sind einfach so leer schon von vornherein, dass man die wie Marionetten nutzen kann.
Und ist das Zugreifen, ist das eine Telekinese oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist was so beschrieben wird, dass es eben auch über Distanz geht. Wenn sie dann nämlich mit dem mit diesem Chauffeur verbunden ist, so, sie schließt dann die Augen, sie ist im Hotel, er fährt jetzt quasi beschleunigt immer mehr und sie spürt das noch, sie meint, sie riecht noch das billige Leder vom Auto, sie sieht halt auch flackerndes Lichtes auf der regennassen Fahrbahn, also sie bleibt da verbunden und als er dann die Augen zumacht, dann koppelt sie sich aber raus, damit sie diesen Crash irgendwie nicht mitkriegen müsste. Wir sind jetzt ganz weit oben, oder ist das die Seestraße hier schon?
Osloer Straße ist hier, ne?
Und es ist halt irgendwie Dan Simmons, das wird so einfach erzählt und die hat halt Bedienstete und wie sich dann aber später auch so Schritt für Schritt rausstellt, sind halt eigentlich die Bediensteten. Nina bringt Bedienstete mit, Melanie hat Bedienstete und später kommt Willy, der hat auch noch zwei Bedienstete. Da stellt sich halt raus, dass das keine Bediensteten sind, sondern die werden auch von denen kontrolliert.
Also.
Seit Jahrzehnten. Also die sind nämlich auch Waffen. Die werden dann noch als Waffen eingesetzt. Und Willy Borden, wie er heißt, und das ist halt der Oberst von Borchardt, der nach dem Krieg geflohen ist. Und da wird halt eben nahegelegt, dass er auch Kriegsverbrechen begangen hat und dann Amerika nach dem Krieg neue Identität angenommen hat. Und dieser Teil wird dann noch mehr ausgebaut im Buch. Der hat zwei mit und einer von denen ist dann auch mal so zwischendrin ungehorsam, wo Willy dann rausgehen muss und muss ihm eine scheuern. Und was für die beiden anderen so ein bisschen peinlich ist, dass er seine Bediensteten nicht richtig im Griff hat. Und die Sache ist halt, du bist halt eben in dieser Ich-Erzählung von dieser älteren Dame drin, die dann irgendwie viel Geld hat. Und du merkst aber immer mehr, dass auch ihr Bediensteter ist eben von ihr seit Jahrzehnten einer, der nicht mehr raus durfte aus dieser Rolle. Der war da einfach so drin. Sie hat den einfach wie eine Marionette, hält die den. Und dann wird auch beschrieben, dass er sich dann über Nacht setzt, er sich auf einen Stuhl und verbringt dort die Nacht. Und das macht sie alles. Ja. Und da wird es halt so richtig unheimlich in dem Moment, wenn du merkst, dass halt diese Melanie, der man einfach so nett zuhört, dass die permanent und immer, das ist nicht nur die Ausnahme, sondern die ist halt permanent über ihren Bediensteten immer in dieser Situation drin, dass sie die kontrolliert mit der Ability. So. Dann kommt in dieser Geschichte auch, finde ich total schön beschrieben, auch wieder ein ganz anderes Flair, so aus dieser Jugend, als sie noch nicht mal 18 war, wo sie Nina kennengelernt hat und Nina und sie waren dann befreundete Mädchen und die hatten auch Bos, also B-E-A-U, also so Jungs, die sie dann, der eine, der halt ihr irgendwie verfallen war und der andere, der Nina verfallen war und die kommen halt irgendwie da drauf, weil so eine Pistole rumliegt und Nina fragt, hä, warum hast du denn eine Pistole hier rumliegen? Und dann springt die Geschichte raus, indem Melanie denkt, typisch Nina, dass sie die Pistole nicht erkennt. Und dann springt man halt eben zurück in diese Teenagerzeit, wo Nina und Melanie zusammen zum ersten Mal entdeckten, dass sie diese Ability haben und dann damals als Teenager schon dafür gesorgt haben, weil sie fanden es so aufregend, dass sie diese beiden Jungs dazu gebracht haben, sich gegenseitig zu duellieren. Mhm. Sie konnte sich gar nicht mehr erinnern, was das dann der Auslöser war, weil es war ja eh alles irgendwie gestaged und sie kann sich aber nur noch erinnern, wie ihr Bo dann in diesen Tagen, bevor es zum Duell kam, irgendwie wie verrückt war, weil er dann weinen musste, weil er voller Liebe war, weil er selber irgendwie das Gefühl hatte, was mache ich hier eigentlich, wie konnte es dazu kommen? Also es ist völlig fremdgesteuert und sie beobachtet das auch so und eben, ja, und Nina und sie gehen halt schon so lange auch gemeinsam zurück und Melanie hat aber in dieser Novelette eigentlich aufgehört, selber diese Morde zu vollbringen. Hat keinen einzigen Menschen ermordet mit ihrer Ability. Und die anderen beiden sind ein bisschen perplex, nehmen das aber irgendwie ganz gut hin. Aber da kommt eben auch raus, dass wenn man diese Ability nutzt, das nennen die dann auch Feeding. Und Feeding heißt, man nimmt sich dann so ein bisschen wie bei der dunkle Kristall, man nimmt sich so diese Lebensenergie auch so ein bisschen raus. Ne? Ja. Nina zum Beispiel sieht deutlich jünger aus als Melanie, weil sie eben auch dieses Feeling immer noch macht, ja, und dann 30 Leute umgebracht hat in der Zeit mit der Ability und das verjüngt sie, das hält irgendwie jung, so wenn man das macht. Wenn du dann beginnst es zu begreifen, finde ich das auch total, wenn alles so ein bisschen unheimlicher wird, weil du auf einmal merkst, oh, diese Geschichte ist schon total zersetzt durch das, was ich langsam erst verstehe. Das war die ganze Zeit schon vor meinen Augen. Ne? Ich weiß nicht, hast du American Psycho damals gelesen?
Ja, ja, ist klar.
Und bei American Psycho hatte ich so, da musste ich dran denken, weil da hatte ich so einen ähnlichen Effekt, weil das wurde ja damals irgendwie wegen Nekrophilie und Brutalität und diesen, wurde der so richtig hochgepeitscht, der Roman. Ich habe ihn angefangen zu lesen und da hatte ich so das Gefühl, dass die ersten 100 Seiten kriege ich so gar nichts mit. Weißt du, es passiert ja eigentlich gar nichts. Mhm. Und dann kam aber so ein seltsamer Twist, wo man dann bestimmte Charaktere, die man schon kennengelernt hat von dem Erzähler und so, dass man merkt, dass er die teilweise schon umgebracht hat oder misshandelt hat. Also irgendwie kommt dann ganz viel raus von dem, was du vorher schon gehört hast, wo du anwesend warst. Aber erst später wird dir von dem gleichen Erzähler verraten, was er eigentlich gemacht hat. Ne? Ja. Was hinter diesem, was er dir vorher nicht gesagt hat. Und das ist so ein bisschen wie in dieser Geschichte auch. Das heißt, du liest dich da so rein und während du dich reinigst, wirst du so fast schon komplizenhaft. Bei American Psycho wirst du ein bisschen ertappt, dass du dran geblieben bist, weil du willst ja endlich Nekrophilie oder wie kann das sein? Warum, wovon reden alle? Und bei dem ist es irgendwie auch so, dass man dann langsam da so reinrutscht und dann versteht, dass das alles, diese Ability so da ist. Und dann gibt es so zwei ganz kurze Szenen, wo einmal Willy dann die Melanie kurz am Bein berührt. Und du merkst aber schon beim Lesen, oh, das bedeutet was. Und dann auch Nina berührt sie nochmal so kurz am Bein. Und dann erzählen die sich auch nämlich gegenseitig, wie sie die Leute wie sie die quasi übernehmen. Und da müssen sie halt Kontakt herstellen. Manchmal auch wiederholten Kontakt, manchmal auch körperlichen Kontakt herstellen. So, ne? Und dann muss halt eben Willy auch kurz rausgehen. Und du weißt dann irgendwie in dem Moment, wenn beide gegangen sind, nachdem Melanie gesagt hat, sie hört jetzt auch auf mit diesem Vieh-Ding, macht das nicht mehr, wie weit die beiden anderen schon plotten, was mit Melanie anzustellen. Du weißt es wirklich nicht, wie diese Geschichte jetzt irgendwie so weitergeht. Melanie selbst ist auch so ein bisschen alarmiert, weil sie perplex ist, dass Nina das so einfach so hingenommen hat und hat deshalb ihren Wächter eben für sich so als, das ist die Szene, wo sie schreibt, der sitzt dann einfach auf dem Stuhl und hält Wache die ganze Nacht. Also den hat sie dann einfach da platziert. Ups. Komm, Fahrrad, sehr gut. Ich musste sowieso jetzt mal kurz einen Schnitt machen, weil jetzt möchte ich kurz in was anderes reinspringen. Was sich mir nämlich gar nicht erschließt und was auch ich bis heute nicht wirklich eine Quelle zugefunden habe, ist, warum das Buch Carry and Comfort heißt. Comfort, also Komfort, das Wort kennen wir und Carrion heißt eigentlich Aas, also Aas, so, also das ist Komfort für Aas. Mhm. Und den Begriff kann ich mir halt so nicht so richtig erschließen, aber es gibt und ich denke mal, weil Dan Simmons eben auch sehr viel Literaturwissen immer mitbringt, wie wir bei Ilium Hyperion so ja schon irgendwie besprochen haben. Es gibt ein Gedicht, das heißt Carrion Comfort von Gerard Manley Hopkins. Und dieses Gedicht kann ich nicht vortragen, weil das in einem, es ist von ein bisschen so aus der gleichen Zeit wie die Tiefsee-Expedition in der letzten Folge, ist von 1885 bis 1887 entstanden.
Ja.
Und da geht's viel um Despair, Verzweiflung auch und so Appell an Gott und so. Also irgendwas, was einfach schon ein bisschen weiter weg ist. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht bezieht sich aber diese ganze Karen Comfort-Sache auf dieses Gedicht. Und habe aber nicht wirklich verstanden, wie ich das so parallelisieren, allein könnte miteinander. Das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, es gibt in diesem Gedicht gibt es den Begriff der Lion Limb, also das ist die Löwen Limb ist also Arm, Beine sind Limbs,
ja.
Und Lion Limb ist halt quasi das Bein des Löwen.
Okay.
Und das wird so als Begriff da eingeführt, was ein poetisches Wort ist, was es so irgendwie nicht so richtig gibt als Bezeichnung. Und Dan Simmons nennt diese Bediensteten, die Servants, die alle übernommen wurden, ja, also deren Geist quasi nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdgelenkt arbeitet, die nennt Melanie alle Cat's Paw, also Katzenpfote.
Okay.
Also eine so Löwen, Lion Limb und jetzt Cat's Paw. Und da habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht so eine Anspielung schon, dass es miteinander zusammenhängt, weil Cat's Paw ist jetzt auch ein Fantasiewort, ja, was aber irgendwie eine gewisse Affinität zu diesem Gedicht hat.
Okay.
Und was dann passiert im zweiten Teil der Novelette, die man lesen kann, ist, dass es in der Tat zu einem Kampf kommt. Und es ist wirklich einfach lesenswert. Also das ist vielleicht sogar eine meiner Lieblings-
Kampfszenen?
Von Dan Simmons Universum, diese Novelette, also diese beiden Kapitel, finde ich vielleicht irgendwie das Bestgeschriebenste. Also wo du eben auch in diesem ersten Teil, den ich schon erzählt habe, auch so ein bisschen schon immer in diesen Hintergeschichten, in diesem kurzen Text, dann schon merkst, wie mächtig Melanie wirklich ist. Ja, Melanie ist im Endeffekt auch in Carrion Comfort die mächtigste wohl von diesen mit der Ability, diesen Mind Vampires.
Ja.
Du erahnst es schon, sie teilt dir es auch irgendwie mit und sie ist auch irgendwie so gelangweilt von allem. Wie halt so alte, du musst dir vorstellen, eine alte Dame, die schon alles gesehen hat, einfach so gelangweilt ist die ganze Zeit. Und Nina und Willy erzählen dann noch, damals, weißt du noch, der Typ, der ein Buch schreiben wollte über Mind Vampire, wir wissen bis heute nicht, wo der die Quellen her hatte oder ob es das überhaupt gibt oder nicht. Auf jeden Fall streiten die sich dann, wer von den beiden den eigentlich umgebracht hätte. Und Melanie erzählt uns dann eben, als ich erzähle, so, ja, ich höre da gar nicht richtig zu, es hat mich erst gelangweilt. Ich war es ja, der ihn umgebracht hat. Also, ne, also, okay. wo die anderen beiden das für sich dann reklamieren wollte, aber sie hat es halt einfach so gemacht. Ne? Also sie ist irgendwie, da ist so ganz viel in dieser Melanie-Charakter drin, der einerseits wirklich so eine Katzenoma ist, ne, die halt irgendwie so in der Wolldecke vom Feuer sitzt, eine Katze hat, einen Sherry trinkt, aber eben andererseits auch diese absolut kalte, mörderische
Bösartigkeit,
egozentrische, das ist auch drin, aber nicht mehr bösartig, sondern es ist so ein ganz komisch, wie so eine nihilistische Notwendigkeit, die sie da so auslebt.
Ja.
Und im zweiten Teil bewahrheitet sich dann, was sie befürchtet hat, dass eben sie angegriffen wird von den anderen beiden. Aber natürlich greifen die nicht selber an, sondern die greifen eben über andere Catspaws oder Leute, die sie übernommen haben, greifen sie dann an. Und als erstes ist es so, dass sich sogar ihr eigener, wenn ich mich richtig erinnere, ihr eigener Bediensteter sich gegen sie wendet. Und sie muss dann möglichst schnell jemand anders einfach aus diesem Gemenge, in dem sie ist, übernehmen, der sich dann auf den stürzt, um mit dem zu kämpfen. Ja. Erinnert sich dann, dass Willi ja wirklich rausgegangen ist in die Küche und vielleicht hat er ihn da berührt, dann konnte ihn deshalb überhaupt übernehmen und dass sie da jetzt kurz off guard war. Und dann ist halt Melanie, wird dann auch ein bisschen verletzt und muss sich dann zurückziehen, muss sich verstecken und dann ist es so ein bisschen wie in so, wie in solchen Star Wars, also die schmeißen dann halt einfach so normale Menschen aufeinander drauf. Der Kampf wird stellvertretend von anderen ausgeführt. Aber es ist so unglaublich gut geschrieben. Es ist wirklich einfach sehr, sehr spannend. Und das ist schon fast das Ende unserer 50. Folge. Mir fällt jetzt gar nicht mehr so viel dazu ein, was ich noch sagen sollte.
Ja, also ich habe, während du erzählt hast, dann immer wieder so Bilder und denke immer wieder, ich habe es jetzt das ein und andere Mal erwähnt, aber das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ne? Also es hat so, es ist, sind so wahrscheinlich dann irgendwo ins kulturelle Gedächtnis eingeflossen, so Bilder, die Dan Sims da entwickelt hat. Was mich nochmal, also was ich so auf so einer Metaebene ganz interessant finde, ist ja, dass ja genau das die Aufgabe von so ein Schriftsteller ist, sich dann halt so auch ja so quasi in das Gedächtnis reinzufräsen, ja,
und mit dir jetzt, also was du
ja überhaupt irgendwie so, um Bilder zu entwickeln, ne, um halt so die Geschichte zu erzählen, dass dann genau in solchen Punkten wenn es gut ist, ne, und das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Mental Vampire, der sich dann halt wirklich so rein drillt in den Kopf und diese Bilder pflanzt.
Hm.
Ja, und das ist dann auf dieser Metaebene wahrscheinlich wieder der Schriftsteller, der sich dann auch eben so als so ein Vampir sieht, der das dann, diese Bilder dann erzeugt.
Ja. Ja,
und dass du als Leser quasi seinen Gedanken folgst, ja. Das ist ja so auf dieser Ebene könnte man das mal vielleicht heben, wenn man diese Metaebene reinbringen will, ja.
Ja, ich finde das mit diesen Bildern, was du beschreibst, das hatte ich ja bei Ilium, bei Hyperion irgendwie auch schon gesagt, dass es oft so ist, dass man wirklich das Gefühl hat, das kenne ich schon, ich fühle mich zu Hause in diesem Bild. Da hatten wir ja dann so ein bisschen diese Volksbühne-Theater-Sachen als Referenz, auch eine Schlingensief, so Bilder herstellen, die irgendwie eine Macht haben und die miteinander verknüpfen. Und wenn man jetzt bei Dan Simmons sagt, oder wie ich es halt gesagt habe, dass der halt so unglaublich toll mit diesen unterschiedlichen Genres spielen kann, dann ist es ja in seiner Virtuosität schon mit angelegt, dass er sich an Bestehendem bedient. Also er macht quasi so eine ChatGPT-Sache, wenn man das so ein bisschen als Parallelität reinnimmt. Will. Der geht dann da rein und holt sich aus dem Fundus neue Dinge raus. Aber man würde ja nie davon reden, dass er so toll zwischen den Genres wandelt, wenn er nicht diese Genres auch bedienen würde. Sonst würde er ja einfach nur seine eigene Stimme haben. Und das ist vielleicht dann auch ein Vorwurf, den man immer wieder mal so liest in Kritiken, dass er halt bei Dan Simmons, wo Leute dann sagen, ja, ich bin immer so hin und her gerissen. Einerseits kann ich nicht aufhören zu lesen, aber andererseits haut es mich dann nie so richtig um. Ja? Und die Bücher, die mir da am besten gefallen, sind ja auch immer die nach hinten hinten, also Carrying Comfort, das hört und Song of Kali auch, die hören auf. Drood eigentlich auch, aber der Weg ist das Ziel. Also der schreibt einfach so toll, das ist halt das, was wirklich fasziniert. Und diese Bilder, ich glaube, das, was wirklich toll ist, ist halt, dass man bei ihm nicht das Gefühl hat, dass halt, das ist eine Queen-Coverband und der singt so gut wie Freddie Mercury oder fast so gut, ja, weil er ein Genre so gut imitiert, fast so gut wie das Original. Sondern da finde ich schon so, dass er diese Bilder nimmt und die dann nochmal so richtig rausarbeitet. So vielleicht so ein Sprung wie von Schwarz-Weiß dann in Farbe. Ich mache es in Farbe. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er in seiner Art zu schreiben und auch in seiner Virtuosität sich da anzupassen, wie eben auch in dieser Rolle von Melanie, einzige Ich-Erzählerin in dem Buch, jedes Mal in dem Kapitel, bist du so tiefer dran an diesem Mensch, weil du wirklich so in ihrem Kopf, in ihren Gedanken bist. Und du bist völlig überrascht von dem, wozu sie fähig ist. Und die Virtuosität, mit der er schreiben kann, die ist einfach wirklich irre. Das finde ich wirklich erstaunlich. Und das ist aber auch dann wiederum das, was mich am meisten dahin zieht, nämlich das wirklich das Lesen. Ich will das lesen und ich will nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist dann oft nicht so wichtig, sondern die Beschreibungen sind einfach so toll. Es ist so ein bisschen wie Essen vielleicht. Ja, bei Essen ist ja auch so, man will ja nicht wissen, oh, ich will endlich wissen, was Dessert ist. Und dann Schluss, sondern du willst ja im Essen, in dem Prozess sein und das genießen und findest dafür auch keine richtig guten Worte, wenn es gut lecker ist oder so.
Irgendwann ist man halt satt, ne? Will man nicht mehr weiter.
Genau. Gut, wenn man dann einen E-Reader hat, wo man auch mitten in der Nacht nochmal Kühlschrank aufmachen kann und noch ein Kapitel lesen. Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann dem Dan Sims so gerecht werde, aber wenn ich das jetzt mir bei Ilium angucke, wo kommt denn der Autor da als Figur vor? Ne? Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, irgendwie ist er dieser Hockenberry. Ne? Er ist ja irgendwie so, wie er dann die Person beschreibt. Mhm. Hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, das ist so dieses, das, der ich, also das ist der Autor, den da. Und gleichzeitig, und das kommt halt auch öfters in Ilium vor, ist also dieser Umgang mit Frauen. Ja. Und der ist schon so ein bisschen geprägt, ja. So, der stellt dann halt die Frauen häufig so als, ja, wie soll man sagen, ja, diese Beziehung zwischen Helena und Hockenberry, die sich dann, das ist halt so die absolute Traumfrau, die dann halt irgendwie dann mit dem Typen ins Bett geht, ja. Und das ist halt so ein bisschen auch so diese Fantasie von Dan Sims, würde ich ihn jetzt mal unterstellen. Ich weiß nicht, ob du das auch so.
Es ist auf alle Fälle immer wieder auch ein Vorwurf in Kritiken, dass er in den Frauenraum bei Hyperion in der zweiten Geschichte, wo dieser in der Simulation, in der Kriegssimulation der Oberst Kassad hieß er, glaube ich, dann einfach immer wieder diese Frau, die sie einfach auf seinen Schwanz setzt, irgendwie hat.
Ja, das hattest du da auch. Na, aber so ein bisschen so diese feuchten Fantasien von so einem unscheinbaren Nerd kommen da auch immer wieder vor. Ich hatte auch das Gefühl, weil.
Ja, ich meine, gerade bei Ilium ist zur Ehrenrettung, müsste ich erst mal raussuchen und vielleicht dann nochmal dazukleben. Da schreibt er dann auch, dass Helen of Troy dann, nachdem die Sex hatten, hält sie ihm das Messer an den Hals, sagt, wer bist du? Und er hatte sich ja komplett eben als Paris... Aber sie hat ihn halt doch erkannt.
Das
heißt, sie hat das dann irgendwie mitgemacht, hatte da Bock drauf und fand es irgendwie gut.
Ja, genau.
Und ist dann danach... Und im zweiten Teil ist es auch so, dass die Frauen eine unglaublich zentrale Rolle in dieser ganzen Kriegsführung und so weiter bekommen. Und auch im ersten Teil ist es so, dass die Göttinnen... die Göttinnen in dem Fall wirklich auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, Zeus ist natürlich immer noch Chef, aber
dieser Pulk um Helena, die sind ja dann auch so, die sich da so verschwören und wo die eine
Hera auch die haben dann schon, und dann kommen noch im zweiten Teil auch die Amazonen vor, die haben auch noch eine ganz zentrale Rolle. Also vielleicht ist es eine Reaktionsbildung.
Das ist so krass, weil diese eine Szene, ne, wo dann halt auch die Frau von Hektor das Kind einfach so zermetzelt von denen, um Hektor dann aufzubringen gegen die Götter. Das ist ja quasi so auch so ein völliger, also krass, wie weit die dann halt irgendwie da in diese Geschichte eingreifen.
Ja, ja, und dann natürlich aber auch so ein typisch weibischer Plot, ne? Also der halt irgendwie so eher so, könnte man auch Stereotyp wieder unter dem So linkisch sind die Frauen und manipulieren die Männer mäßig.
Ja. Also würdest du aber in der Geschichte jetzt, würdest du da auch irgendwo diesen Ich-Erzähler Dan Sims sehen?
Bei Ilium?
Nee, bei der, die du jetzt erzählt hast. Also Melanie als diejenige, die dann die Geschichte präsentiert. Siehst du da irgendwo Dan Sims auch mit drin? Oder?
Ich habe da überlegt, weil ich meine, Hockenberry ist ja modelliert an einem Studienkollegen von Dan Simmons, der auch wirklich Hockenberry hieß und der, das hatte ich in der Folge, glaube ich, auch gesagt, der kurz nach der Uni dann irgendwie umgebracht wurde. Oder das wird nicht, im Interview, wo ich es gelesen habe, wurde es nicht genau erklärt. Ich würde es so ein bisschen anders sehen. Ich habe eher so das Gefühl, das wäre so ein bisschen wie wenn man fragen würde, und jetzt greife ich ganz oben ins Regal, aber in den Disney-Filmen, welche Rolle ist Walt Disney? Ja, also das, natürlich gibt es immer so Protagonisten, Antagonisten, aber ich habe bei Dan Simmons das Gefühl, dass der eher so dieses Feld wirklich setzt. Der baut die Spannung auf und auf dieser Bühne spielt sich das dann ab. Und in seiner Auswahl von Setting, von Charaktere, von dem aus, da spiegelt er sich natürlich so wider. Aber Melanie zum Beispiel ist auch sehr rassistisch. Ja? Und ich vergebe ihm das aber irgendwie. Und ich würde das sicherlich nicht leichtfertig vergeben, aber irgendwie werde ich da vielleicht auch schwach, weil ich das Gefühl habe, das ist die Folge von dem Worldbuilding, dass sich das jetzt so ausspielt. So als ob man Play drückt.
Ja.
Und deshalb erlebe ich ihn mehr im Setting selbst und in der Auswahl der Szenen als in den Charakteren. Vielleicht kann ich es so beschreiben. So, wir sind jetzt hier. Flutlichtabend, Fußballfeld, irgendwo in Pankow. Und wer hätte gedacht, dass unsere Jubiläumsfolge, die 50. genau hier ihr Ende findet, während hinter uns die S-Bahn vorbeirattert.
Also auf jeden Fall haben wir hier eine Strecke begangen, die den 50. wert ist.
Ja.
Wobei ich nicht deine Geschichte schmälern will. Obwohl das so ein bisschen danach klingt. Aber nein, vielen Dank. Also jetzt haben wir die 4. Dan Sims Folge von dir. Jetzt ist die Geburts...
Gott sei Dank vorbei.
Der Geburtsimpuls für diesen Podcast hast du jetzt ausgelebt.
Ja. War das so?
Na, ich glaube, Dan Sims hat dich schon sehr beschäftigt. Und ich glaube, das war jetzt so in dieser Art, das auch so das Thema loszuwerden, ist dem sehr gut getan. Und ja, vielen Dank, Mitch. Also ich habe in meiner Karriere des Lesens, habe ich jetzt auf jeden Fall Dan Sims, Hyperion habe ich auch angefangen. Und habe ich auf meinen E-Book wieder. Also das heißt, ich mache vielleicht ein bisschen weiter. Mal gucken, ob mir... Also du hast ja gesagt, der zweite Teil von Ilium ist nicht unbedingt so, dass man das dann halt...
Olympos,
ja.
Man
will es ja natürlich auch, diese Schlacht will man dann halt auch wissen, wie es dann weitergeht.
Aber das geht, ja, es ist aber nicht...
Es ist nicht gut.
Keine Ahnung.
Nee, aber man hat einfach auch die Charaktere ins Herz geschlossen.
Wir können vielleicht dann wenn du alles gelesen hast, können wir dann eine Folge gemeinsam spielen über die zweiten Teile von Dan Simmons.
Genau, das ist die Anhangsserie, ne, für diejenigen, wenn uns wirklich gar kein Thema mehr einfällt und ChatGPT auch nicht mehr, dann haben wir das. Okay, also... Das war eigentlich Podcast Episode 50.
Jaha.
Und das Ganze könnt ihr auf eigentlich-podcast.de nachhören, nachlesen. Und wir haben ja tatsächlich für jede einzelne Folge Transkripte.
Hm.
Also das heißt, wer auch einen Podcast-Player hat, der Transkripte anzeigen kann, das gibt's glaube ich noch nicht. Jetzt hat es Apple als Standard eingeführt und es kann sein, dass dann auch in Zukunft die Podcast-Player dann, dass das so standardisiert ist, dass dann halt wirklich das Transkript die ganze Zeit, wenn man das dann hört, auf dem Screen angezeigt wird. Wir wollen schauen.
Aber Apple macht das doch sicherlich selber. Die nehmen ja nicht.
Die machen. Du kannst aber explizit sagen, dass du selber dein Transkript erstellt hast Und dann nimmt er dein eigenes Transkript.
Ansonsten Apple mit all seiner KI-Power fragt dann einmal, are you sure, dass du dein eigenes...
Nee, die haben ja keine KI-Power. Das ist ja der Jammer an Apple. Jetzt müssen wir mal gucken, was bei der nächsten WWDC rauskommt. Aber da ist Apple einfach gerade im Markt abgehangen, muss man so sagen. Und die haben kein OpenAI, die sind dann nicht so wie Microsoft dann hinterhergezogen und haben sich das irgendwie eingekauft. Die hängen mit Siri rum und Siri kann immer noch nicht vorlesen. So. Und weiß immer noch nichts. Also, anderes Thema. Genau. Wenn ihr uns bewerten wollt, dann macht das bei Apple auch oder bei anderen Podcast-Distributoren. Spotify geht auch. Wir würden uns sehr freuen. Und ja, das war...
Und zur 50. Folge haben wir nur einen Wunsch. Erzählt einer Person von unserem Podcast.
Empfehlt es so sehr, dass diese eine Person das hört?
Naja, also einfach nur erzählen. Also ich glaube, das würde mir genügen.
Ja, das würde dir genügen. Wir sehen es in deinen Download-Zahlen zur 50.
Ich bin total baff, dass Hyperion gerade so weit oben ist.
Ja.
Also Encanto ist als dritte Folge überhaupt immer noch irgendwie in den Top 5. Ist, glaube ich, jetzt an dritter oder vierter Stelle. Was erstaunlich ist, weil alle anderen sind sonst, glaube ich, über Folge 40 oder später. So.
Ja.
Aber Hyperion ist da ziemlich weit nach oben geschossen, gerade aus dem
Stand. Du hast den Zahn der Zeit. Wahrscheinlich ist gerade irgendwo auf Netflix plant jemand eine Hyperion-Reihe, Serial zu schreiben. Würde sich anbieten.
Ja, stimmt. Also das ist ja, der Film soll gedreht werden mit Bradley Cooper, glaube ich. Der soll als Produzent Hyperion drehen. Das sollte eigentlich eine Miniserie werden und wird jetzt aber wohl als einen Film gemacht. Ja, kann sein.
Okay.
Hatte ich das nicht erwähnt in der Folge?
Ja, kann sein, aber ich muss nochmal nachhören.
Ja. Ist es Bradley Cooper American Sniper? Ja, ne?
Ja. Weiß ich nicht. Okay. Das war eigentlich Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Diese Aufnahme hat nicht so richtig funktioniert, diese.
ChatGPT?
Nee.
Die GPS.